Ich weiß, mein Ausbilder damals sagte zu mir immer, als er mir die Unfallversicherungsvorschriften gezeigt hat oder auf den Schrank gezeigt hat, sagte, alle diese Vorschriften und Regeln sind mit Blut geschrieben.
Moin, Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bordfunk, dem Amion-Podcast. Mein Name ist Anki und zusammen schauen und hören wir mal wieder hinter die Kulissen der Veranstaltungstechnik. Heute bei mir zu Gast Jan Riekheit. Er ist Senior Fachplanung Lichttechnik bei uns im Ambion, aber eben auch Sicherheitsingenieur und genau darum geht es in dieser Folge. Arbeitssicherheit. Ein wichtiges Thema, denn die meisten Unfälle können vermieden werden. Und genau darum kümmert sich Jan mit seinem Team. Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Gefährdungsbeurteilung. Alles recht bürokratisch, doch Jan hat eine unverwechselbare Art, diese recht trockenen, aber mega wichtigen Themen unterhaltsam verständlich zu machen. Also, ich freue mich auf das Gespräch und würde sagen, wir hören mal rein. Ja, hallo Jan, schön, dass du heute hier bist.
Hi Anki, grüß dich.
Wie bei unserem letzten Gast Christian und auch bei den folgenden Gästen fangen wir mit einer kleinen Runde This or That an. Das ist so ein Entweder-Oder-Spiel, das heißt, ich gebe dir zwei Begriffe vor und du musst immer sagen, zu welchem du dich mehr hingezogen fühlst.
Das kriegen wir hin.
Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Gut. Kaffee oder Tee?
Auf jeden Fall Kaffee.
Couch oder Party?
Hängt immer davon ab, gerade aktuell eher Couch.
Mail oder Anruf?
Definitiv Anruf.
Süß oder salzig?
Salzig.
Hund oder Katze?
Schwierig. Katze.
Stadt oder Land?
Bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt Stadt, jetzt auf jeden Fall Land.
Unterwegs sein oder zu Hause sein?
Puh, das ist schwierig. Eher zu Hause sein.
Kochen oder bestellen?
Auf jeden Fall kochen.
Toolcase oder der Reisekoffer?
Beides zählt nicht, ne?
Dann doch.
Okay.
Ich lasse das mal durchgehen. Apple oder Microsoft?
Microsoft.
Großprojekt oder kleine feine Nummer?
Lieber Großprojekt.
Und dann habe ich noch eine Frage. Lichttechnik oder Arbeitssicherheit?
Eindeutig Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Sehr gut. Das waren quasi die This or That Fragen. Und die letzte nehme ich direkt mal als Aufhänger, denn in deiner Signatur steht Sicherheitsingenieur. Was muss man denn tun, um Sicherheitsingenieur zu werden?
Naja, es gibt im Endeffekt verschiedene Möglichkeiten, diesen Titel zu bekommen. Also es gibt einmal die Möglichkeit, Sicherheitsingenieurswesen zu studieren und man schließt man halt auch mit dem offiziellen Titel Sicherheitsingenieur ab. Oder man studiert einen anderen technischen Bereich, wo man als Ingenieur abschließt und mit einer Zusatzqualifikation Fachkraft für Arbeitssicherheit nennt sich das und der Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit in eines Unternehmens, dann kann man sich auch als Funktion Sicherheitsingenieur innerhalb eines Unternehmens nennen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es im Endeffekt.
Du kümmerst dich ja viel um die Arbeitsschutzthemen im Unternehmen, sorgst dafür, dass wir alle sicher auf Produktionen unterwegs sind. Und warum hast du dich denn auf das Gebiet spezialisiert? Kam das schon so während deiner Lichttechnikerlaufbahn oder eben deiner Lichtplanerlaufbahn? Oder hat das schon von Anfang an irgendwie einen gewissen Reiz für dich gehabt?
Na, ich fand es halt immer spannend und schon während ich studiert habe und nebenbei gearbeitet habe, zu schauen, so okay, was machen wir denn da überhaupt für Tätigkeiten in der Branche? Wie funktioniert denn das? Wie gefährlich ist denn das? Und habe mir dann irgendwann überlegt, Arbeitsschutz, ja, Schuhe haben manche Leute damals schon angehabt, Sicherheitsschuhe. Helme waren damals noch überhaupt gar nicht verbreitet. Und irgendwann besprach ich mich halt mal mit einem Kollegen zu dem Thema und wir haben beide festgestellt, dass wir da so ein gefährliches, naja, ich sag mal Viertelwissen haben. Und da war für mich dann klar, okay, ich möchte mehr wissen. Ich brauche einfach mehr Informationen, um das sinnvoll beurteilen zu können. Und da war dann für mich dann halt auch ganz klar, okay, ich lege am Anfang erstmal ein Hobby da rein und dann wurde es halt mehr und mehr Passion, Interesse und Ausbildung. Hab dann meine Arbeitsschutz, meine Bachelorarbeit zum Thema Arbeitsschutz darüber geschrieben, später auch meine Masterarbeit, Arbeitsschutz in der Veranstaltungsbranche. Und dann war es halt ganz klar, dass ich halt auch noch die Fachkraft für Arbeitssicherheit in dem Bereich nachlege. Das ist quasi auch eine Ausbildung und damit zum Arbeitsschutzspezialisten werde.
Ach cool, interessant. Ja, was hast du denn eigentlich studiert dann?
Ja, ich gehöre zu den Menschen, die Veranstaltungstechnik und Management in Berlin an der damals noch Technischen Fachhochschule Berlin studiert haben. Ich habe erst meinen Bachelor gemacht und dann meinen Master, aber immer währenddessen eher gearbeitet und den Fokus aufs Arbeiten gelegt und nebenbei studiert.
Ja, cool. Ja, das kann ich voll verstehen. Das war bei mir auch so. Dann hat es halt auch ein bisschen länger gedauert. Naja, du hast gerade schon erzählt, das war früher vielleicht noch ein bisschen anders. Da hatten die meisten vielleicht mal einen Sicherheitsschuh an, aber das mit dem Helm, das war nicht so ein Ding. Hat sich da was getan in den letzten Jahren oder wie würdest du das so als Außenstehender betrachten?
Auf jeden Fall. Also gerade in den letzten Jahren ist da durchaus eine große Welle durch die Branche gegangen. Also nicht alleine, weil Menschen bzw. Unternehmer oder Unternehmerinnen ihrer Verantwortung mehr gewahr werden und dementsprechend handeln, sondern auch, man merkt, bei den Auftraggebern wird es besser, dass auch Auftraggeber bestimmte Sachen im Rahmen einer Compliance oder Auftragsvergabe darauf achten und auch Dinge einfordern. Und da hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass Unternehmer da nachgezogen haben und wenn Dinge eingefordert werden, dann müssen sie auch liefern und können sie auch liefern. Und das ist ja im Endeffekt so eine Welle, die durch den ganzen Markt gegangen ist. Also sämtliche große Firmen arbeiten da auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau. Das möchte ich behaupten, war vor 20, 25 Jahren noch komplett anders.
Mhm. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, was hat sich entwickelt. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde oder was vielleicht auch die Hörenden interessiert, was ist eigentlich Arbeitsschutz? Welche Rechtsgrundlagen gibt es? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen ins Thema mit reinnehmen.
Das kann ich gerne tun, ja. Vielleicht sollten wir uns dazu zuerst einmal kurz anschauen oder anhören, was ist denn überhaupt Arbeitsschutz im Allgemeinen? Arbeitsschutz sind alle Maßnahmen, die ein Arbeitgeber zur Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Arbeitsgestaltung trifft und diese halt im Unternehmen durchsetzt. Im Endeffekt fußt das Ganze gesetzlich in Deutschland auf dem Grundgesetz. Das Grundgesetz sagt ganz klar, jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das gilt auch am Arbeitsplatz und dementsprechend darf ein Arbeitnehmer nicht von der Arbeit nach Hause kommen und dadurch irgendwie einen Gesundheitsschaden oder Ähnliches davontragen. Das ist im Grundgesetz sehr allgemein gehandhabt und dementsprechend haben sich halt auch im Zuge, dass wir in der EU organisiert sind, die EU überlegt, okay, wir machen da über den europäischen Wirtschaftsraum Gesetze, Vorschriften oder Ähnliches. Diese werden dann in deutsches Recht quasi umgesetzt und damit in Deutschland rechtsgültig. Das ist passiert 1996 mit dem ersten großen Bereich im Arbeitsschutzgesetz. Das heißt, das steht im Endeffekt unter dem Grundgesetz, ist genauer als das Grundgesetz und sagt mehr an im Endeffekt Schutzzielen aus, die schon etwas genauer spezifiziert sind. Darin werden die ersten notwendigen Maßnahmen, die Arbeitgeber treffen müssen, nicht genannt, aber zumindest so weit genannt, dass sie sie treffen müssen, dass sie die Maßnahmen beziehungsweise Gefährdungen am Arbeitsplatz untersuchen müssen, beurteilen müssen und dann daraus ihre Lehren ziehen müssen und die Arbeitnehmer davor schützen müssen. Genau, und das wird dann weiterhin noch immer konkretisiert. Und das ist so eine schöne Gesetzespyramide im Endeffekt. Nach unten gibt es dann Verordnungen im nächsten Schritt oder, dadurch, dass wir in Deutschland ein sogenanntes duales Arbeitsschutzrecht haben, gibt es zwei Möglichkeiten der Vorschriften, die es in Deutschland gibt, nämlich einmal die staatlichen. Das sind zum Beispiel Verordnungen wie Betriebssicherheitsverordnung, wie Arbeitsstättenverordnung oder auch die Gefahrstoffverordnung. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine zweite große Möglichkeit, Gesetze in Deutschland zu erlassen im Bereich des Arbeitsschutzes beziehungsweise Vorschriften mit Gesetzescharakter. Das ist im dualen Arbeitsschutz das eigene Recht der Unfallversicherung, die dürfen nach Sozialgesetzbuch 7 Vorschriften erlassen, die für ihre Mitgliedsunternehmen gelten. Und das tun sie auch zum Beispiel bei uns in der Branche mit der DGUV-Vorschrift 17. Viele kennen sie vielleicht noch von ihrem früheren Namen BGVC 1. Und damit gibt es halt mannigfaltigere Ja, im Endeffekt Konkretisierungen des Arbeitsschutzgesetzes. Das heißt, wenn ich in dieser Pyramide weiter nach unten gehe, je weiter ich zum Fuße komme, desto konkreter werden die Forderungen da drin. Und da steht ein mannigfaltig drin.
Mhm. Und dieses duale System, gibt es da auch manchmal Überlappungen oder vielleicht Dinge, die sich dann so ein bisschen ausschließen? Also stehen sich diese zwei Gesetze manchmal auch so ein bisschen gegenseitig im Weg oder ist das perfekt ausgependelt? Das hatte ich mich mal gefragt, als ich im Vorfeld so ein bisschen mich darüber informiert hatte. War ich so, ah, okay, und zwei? Warum zwei?
Also warum zwei? Kommt so ein bisschen aus der Historie. Je nach Branche gab es früher sehr viele verschiedene Berufsgenossenschaften. Und die hatten halt unterschiedliche Regelungen, weil unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Das ist jetzt alles etwas novelliert. Es gibt deutlich weniger verschiedene Berufsgenossenschaften. Aber trotzdem müssen sie halt branchenspezifisch auch noch Vorschriften treffen können. Das tun sie halt einfach. Weil unsere Branche hat eine andere Anforderung als, ich sage jetzt mal, eine Schneiderei. In der Regel sind diese Vorschriften sowohl auf der staatlichen oder auf der Unfallversicherungsträgerseite insoweit aufeinander abgestimmt, dass es keine Doppelregelung gibt. Es gibt ein ganz paar Bereiche, wo es doch Doppelregelungen gibt und da ist man sich dann einig, was gilt, ist die schärfere Verordnung von beiden.
Das macht Sinn. Du hattest jetzt gerade schon eben davon gesprochen, in einer Schneiderei sind vielleicht andere Gefahren oder andere Dinge vorhanden, auf die man achten muss. Welche Gefahren gibt es denn so konkret auch in der Veranstaltungstechnik? Was kann passieren und wie beugt man dann diesen Gefahren auch vor? Aber konzentrieren wir uns erstmal darauf, welche Gefahren es überhaupt gibt.
Ja, im Endeffekt ist es halt mannigfaltig bei uns. Dadurch, dass wir nicht immer an der gleichen Arbeitsstätte oder am gleichen Arbeitsort unsere Veranstaltung haben oder produzieren, ist es halt immer schwierig zu sagen, okay, wir haben jetzt diese eine Gefährdung, die massiv im Vordergrund steht. Weil das ist immer abhängig davon, wo produziere ich, was möchte der Kunde umsetzen und wie gut sind Dinge geplant. Ich sehe als Hauptgefährdung tatsächlich bei uns den Zeitdruck und die geringe Vorlaufleistung zeitlicher Art für Produktionen. Es ist genug Zeit dafür da, aber es könnte mehr Zeit sein, sich im Vorfeld Gedanken über Produktionen zu machen und auch Gefährdung zu identifizieren, zu bewerten und Maßnahmen zu treffen bzw. auszuschließen. Die Kurzfristigkeit, würde ich sagen, ist das Schlimmste bei uns, ja.
Und ist das dann dein Job quasi auch für alle unsere Projekte? Ich frage jetzt einfach mal so heraus, weil ich weiß das nicht. Oder müssen das die Projektleitenden auch für ihre Projekte quasi schon im Vorfeld tun?
Naja, also im Endeffekt auch da gucken wir uns mal die Rechtssituation schnell an. Alle Gesetze, Vorschriften, Regeln, Informationen oder Ähnliches betiteln immer den Unternehmer oder die Unternehmerin als Adressat. Das heißt, in allererster Linie sind die Unternehmenden für ihr Unternehmen und alle Handlungen und alle Beschäftigten verantwortlich. Das können die natürlich nicht komplett alleine bei einer Größe, wie sie es, wie es im Amion haben. Ne? Und das Schöne ist, die Unternehmer sind ja auch nicht alleine. Sie können Dinge delegieren oder halt per Pflichtenübertragung weiter nach unten delegieren. Und das tun wir auch an unsere Führungskräfte. Ne? Wir haben ja höhere Führungskräfte im Sinne von Abteilungsleitenden. Wir haben operative Führungskräfte wie unsere Projektleitenden und an die werden Teile dieser Unternehmerverantwortung dann quasi weiter delegiert, damit die Leute vor Ort wirklich auch das ausüben können, was sie möchten, was sie müssen und was sie auch verantworten müssen. Also sprich, ich mache das nicht für alle Sachen in Personalunion, sondern ich kann nur beraten mit meiner Fachkenntnis. Wenn eine Produktionsleitung eine neue Veranstaltung hat und da merkt, okay, ich komme selber an die Grenzen, ich kann selber nicht mehr genau beurteilen, was für Gefährdungen liegen hier vor oder ich habe ja eine Gefährdung, mit der ich noch nie konfrontiert wurde, ich weiß nicht, wie genau da weiter, dann komme ich ins Spiel. Und da ist meine Tür und quasi mein Telefon immer offen und kriege da auch sehr oft Anrufe oder Hilfegesuche aus der Firma, wo ich dann auch natürlich unterstütze mit meinem Fachwissen, auch mit praktischen Lösungen, weil ich viele Dinge schon mal gesehen habe. Aber alles eigenverantwortlich dort im Vorfeld zu analysieren, kann ich nicht.
Mhm. Hast du da mal ein Beispiel für uns, was vielleicht so in den letzten Wochen oder Monaten oder vielleicht auch Jahren, wenn man es nicht so zurückverfolgen soll, keine Ahnung, was da so an dich rangetragen wird?
Also spannend war, was müssen wir denn beachten, wenn wir eine Tesla-Spule auf die Bühne stellen? Ja, das war dann im Endeffekt auch spannend. Wir haben es trotzdem geschafft, das auf die Bühne zu kriegen, aber das waren schon diverse Gefährdungsbeurteilungen, diverse Unterweisungen notwendig, Sicherheitsabstände, eine Einstufung, wie stufen wir das denn jetzt ein? Ist es eine künstlerische Darbietung? Was machen wir als Technikdienstleister? Was muss der Auftragnehmer tun, der diese Tesla-Spule quasi installiert und verkauft hat oder beziehungsweise die Darstellung verkauft hat an den Veranstalter? War für uns dann vergleichsweise einfach, weil wir keine Mitarbeitenden in dem Moment irgendwo in der Nähe hatten.
Gude, tatsächlich hat die Tesla-Spule nichts mit einem E-Auto zu tun. Bestimmt kennst du diese großen Zylinder mit einer Kugel obendrauf, aus der so lila Blitze rauskommen. Im Prinzip ist eine Tesla-Spule ein Gerät, das eine sehr niedrige elektrische Spannung in kurzer Zeit in eine sehr hohe Spannung umwandeln kann. Nikola Tesla hat die Spule im Jahr 1891 erfunden. Heute hat die Spule keinen wirklichen Zweck oder Nutzen mehr. Die wird meistens eher zu Showzwecken eingesetzt, zum Beispiel auf unserer Bühne oder sehr bekannt und beliebt auch im Physikunterricht. Okay, das war dann eher auch eine Sicherheit quasi für die Gäste oder für die Menschen, die dann da vor Ort sind oder... Ist das quasi auch in dem Themenfeld mit drin, im Thema Arbeitssicherheit?
Ich sage immer nein, aber man kann es nicht ganz trennscharf voneinander trennen. Arbeitsschutz ist erstmal per Definition nur für Arbeitnehmende eines Unternehmens. Ein Besucher hat erstmal keinen Vertrag mit dem Unternehmer, also ist nicht Angestellter und dementsprechend erstmal aus dem Bereich des Arbeitsschutzes raus. Andererseits ist natürlich klar, wenn ich eine Veranstaltung sicher für meine Arbeitnehmenden mache, dann ist sie auch schon zu einem Teil sicher für Besuchende. Aber da gehören natürlich gerade bei großen Besuchermengen noch mehrere Dinge dann dazu, die dann in den Bereich der Besuchersicherheit fallen und den Bereich des Arbeitsschutzes verlassen.
Okay. Ich fände es mega interessant, wenn wir nochmal, also ich habe so zwei Schutzklassen, ich nenne das jetzt einfach mal so, ich bin ja ein Laie. Ich darf auch Begriffe benutzen, die vielleicht nicht so im Arbeitsschutzgesetz oder in anderen Gesetzen vorkommen. Ich habe einmal so diesen Schutz an der Person selbst kennengelernt und den Schutz am Arbeitsplatz. Kannst du uns vielleicht mal so zwei oder drei Beispiele geben für eben einmal, wie kann ich mich selbst an mir, an meinem Körper schützen? Und wie schützt man eben auch im Arbeitsschutz die Personen eben vor Gefahren an ihrem Arbeitsplatz?
Also ich vermute, dass du die sogenannte Maßnahmenhierarchie meinst. Also ich habe quasi eine Gefährdung identifiziert möchte da etwas gegen tun. Und da gibt es eine sogenannte Maßnahmenhierarchie. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, es gibt höherwertigere Maßnahmen, die besser schützen. Und es gibt weniger hochwertige Maßnahmen, die zwar immer noch ein bisschen schützen, aber nicht so gut. Und dementsprechend sagt der Gesetzgeber klar, fang erstmal mit den Maßnahmen an, die höherwertig sind und dementsprechend die am besten funktionieren. Lass uns ein branchenunübliches Beispiel nehmen und wir machen das mal durch an einem Kaktus, der irgendwo steht und an einem wunderschön aufgeblasenen Luftballon daneben. Da wäre jetzt die Gefährdung, ne, eindeutig, wenn der Kaktus an den Luftballon kommt, dann geht der Luftballon kaputt und er platzt. Mhm. Jetzt gibt es Möglichkeiten, dieser Gefährdung entgegenzutreten mit einer Maßnahme. Diese Maßnahmenhierarchie sagt ganz klar, nennt sich Stopp-V, S für Substitution. Das heißt, ich nehme die Gefährdung oder halt den Menschen, oder ich nehme die Gefährdung weg. Heißt, ich nehme entweder einen Kaktus aus dem Raum raus oder den Luftballon. Ist in diesem Falle nicht sinnvoll. Ne? Dementsprechend Substitution funktioniert nicht, die Gefährdung bleibt. Nächste Maßnahme wäre eine technische. Heißt, ich muss technisch durch eine Abschrankung an der Gefahr eine Maßnahme treffen. Heißt, ich stelle vor den Kaktus eine durchsichtige Wand. Damit ist klar, der Luftballon kann nicht an den Kaktus kommen und ich habe in dem Moment dann keine Gefährdung mehr. Dann ist O, organisatorische Maßnahme. Das ist meistens eine zeitlich-räumliche Trennung von Gefahr und Ursache. Dementsprechend kann ich sagen, okay, wenn der Luftballon im Raum ist,
ist der Kaktus nicht da oder wenn der Kaktus im Raum ist, ist der Luftballon nicht da. Ist jetzt auch da nicht so zielführend. Ne? Dementsprechend auch keine wirkliche Option. Nächste Möglichkeit wäre die P, ne? Die persönliche Maßnahme. Das wäre das, was du gerade beschrieben hast. Ich ziehe dem Luftballon ein wunderschönes, stichsicheres Hemd an und dementsprechend kann er dann zwar noch an den Kaktus, aber der Kaktus macht ihm dann nicht mehr so viel. Und die nächste Möglichkeit wäre, also als letzte, die V, die verhaltensbezogene Maßnahme. Naja, das ist im Endeffekt eine Unterweisung. Du sagst dem Kaktus und dem Luftballon, dass sie beide nicht gegeneinander stoßen sollen. Und da sieht man auch schon so ein bisschen diese Maßnahmenhierarchie. Wenn ich dem Kaktus und dem Luftballon das sage, dann wird er nicht wie bei rauskommen. Ja. Wenn ich da aber eine Wand zwischenstelle als technische Schutzmaßnahme, dann ist relativ klar, dass sie nicht zusammen da irgendwie aneinander geraten. Das heißt, erstmal von oben nach unten in der Maßnahmenhierarchie, dass die beste Maßnahme ist von oben nach unten. Und genauso machen wir das mit, versuchen wir das mit allen Gefährdungen, denen wir begegnen, umzusetzen. Deswegen, dein Helm, den du dir anziehen kannst, ne, ist eine persönliche Maßnahme. Das ist zwar immer noch eine wirkungsvolle Maßnahme, aber nicht die beste.
Das stimmt. Man versucht ja dann eigentlich schon im Vorfeld quasi zu verhindern, dass irgendetwas runterfallen könnte, was dann auf den Helm drauffällt. So, ne? Der Helm ist erstmal so für mich quasi, aber im Vorfeld wird quasi schon eine Gefährdungsbeurteilung gemacht. Da fährt jemand mit einem, was weiß ich, Cherrypicker oder, ne? Und dann schaut man, wie man das am besten realisieren kann, um den Schutz aufrechtzuerhalten, wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, oder?
Genau, im Endeffekt ist es das. Man schaut, was habe ich für eine Gefahr, was resultiert daraus für eine Gefährdung und wie kann ich ihr begegnen. Und das ist das, was du gerade schon gesagt hast, ne? Nennt sich Gefährdungsbeurteilung. Ist ein riesiges Wort, viele Leute haben wahnsinnig Angst davor. Aber im Endeffekt ist es nur die Verschriftlichung von dem, was wir eh den ganzen Tag im Kopf machen. Ob jetzt privater Natur oder halt beruflicher Natur. Du überlegst privat auch, ob du jetzt über das glatte Eis morgens im Winter zu deinem Auto läufst oder ob du vielleicht vorher doch mal streust. Ist ganz klar, du hast eine Gefahr gesehen, du hast intern für dich Maßnahmen getroffen und bist wahrscheinlich zu deinem Auto gekommen. Ne? Unverletzt. Genauso ist es auf der Produktion auch. Klar, wenn ich irgendwo ein Loch in einem Boden habe, dann sage ich meinen Leuten, fahr mit der Hubarbeitsbühne da nicht rüber. Ne? Ist erstmal eine schlaue Idee. Ist auch Gefährdungsbeurteilung. Also im Endeffekt setze ich gegenüber die Schadensschwere, also was kann passieren, und die Unfallwahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass es dieser Unfall passiert? Und da gibt es dann so eine Matrix, das kann man dann bewerten. Und je nachdem, wie viele Punkte man quasi bei dieser Berechnung, Bewertung rausbekommt, muss man halt Maßnahmen treffen. Oder man sagt, okay, das ist jetzt entweder ein so geringes Schadensausmaß oder es ist so unwahrscheinlich, dass es passiert. Ich muss da keine Maßnahme für treffen, weil es ist dann, im Akzeptanzbereich des Risikos.
Mhm. Wie viele Gefährdungsbeurteilungen braucht es ungefähr für ein durchschnittliches Projekt, sage ich mal? Also jetzt nichts, was irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Steinbruch stattfindet, sondern irgendwie was durchschnittlich in der Location. Wie viele Gefährdungsbeurteilungen braucht es da?
Da wäre jetzt die scharfe juristische Aussage, es kommt drauf an. Im Endeffekt ist es nicht zu beantworten.
Ja.
Du brauchst für jede Tätigkeit, die vor Ort durch einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin ausgeführt wird, eine Gefährdungsbeurteilung. Diese muss spezifisch für dieses Projekt angepasst sein. Wir lösen das im Endeffekt dadurch, dass wir für viele unserer Standardtätigkeiten wie Aufbau von Veranstaltungstechnik, Aufbau von Scheinwerfern, Installation von Tonanlagen, innerbetrieblicher Transport, B- und Entladen von LKWs, dass wir für diese Bereiche generalisierte Gefährdungsbeurteilungen gemacht haben. Die stehen auch allen Mitarbeitenden und Führungskräften im Unternehmen zur Verfügung und können eingesehen werden. Und jede Führungskraft, die dann ein Projekt quasi leitet und beaufsichtigt, also unsere Produktionsleitenden, haben diese Tätigkeiten diese Gefährdungsbeurteilung dann vor sich und können sie dann nochmal durchgehen mit, habe ich Änderungen für mein Projekt daraus? Muss ich da irgendwie einschreiten oder andere Maßnahmen treffen oder funktioniert das immer noch? Und wenn sie feststellen, dass sie andere Maßnahmen treffen müssen, dann verändern sie diese Gefährdungsbeurteilung oder aber
Wir haben versucht, das alles möglichst digital zu halten. Wir haben eine, wir nennen es Projektunterweisungsgenerator. Das ist im Endeffekt ein Online-Tool, was für jedes Projekt genutzt werden kann, wo spezifische Gefährdungen seitens des Projektes auftreten. Das heißt, da kann ich online dann direkt eine Gefährdungsbeurteilung einpflegen mit Maßnahmen und Gefährdungen für dieses Projekt spezifisch. Und das wird dann quasi automatisch die Maßnahmen in unsere Sicherheitsunterweisung vor Ort gebracht und kann dann auch mit vorab verschickt werden oder halt wie sonst bei uns produktionsüblich morgens einmalig auf den Produktionen unterwiesen werden.
Ja, die Sicherheitsunterweisung. Genau. Genau. Wir haben jetzt über Beispiele gesprochen, wir haben über Arbeitssicherheit an sich gesprochen. Warum hat man das oder Arbeitsschutz, warum braucht man das? Wo bräuchte es denn vielleicht aus deiner Perspektive noch ein bisschen mehr Arbeitsschutz oder gibt es überhaupt Stellen, wo es das bräuchte? Und gibt es eventuell auch irgendwie skurrile Paragraphen, wo man auch mal mit dem Kopf schüttelt und sich denkt, ja Mensch, okay, ja, aber auch nein.
Naja, im Endeffekt, es braucht nirgendwo schärfere, bewusste Maßnahmen. Also zumindest keine, die staatlich verordnet sind. Und das Schöne ist, wir kommen ja aus einem sehr starren Arbeitsschutzrecht noch in den 70er Jahren, wo ganz klar war, so und so viel Abstand zu Maschinen, so und so viel, bis dahin ist es okay, ab da ist es nicht mehr okay. Und dagegen hat sich halt die im Endeffekt die Industrie gewehrt und hat gesagt, wir hätten lieber Schutzziele und weniger konkrete Maßnahmen. Dementsprechend, das Schutzziel ist ganz klar. Und deswegen braucht es auch da keine weiteren gesetzlichen Grundlagen für, der darf halt einfach nichts passieren. Beziehungsweise der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin muss alle Maßnahmen treffen, damit nichts passiert. Also damit ist eigentlich alles gesagt. Ja. Wie sie das umsetzen, ist dann, oder umsetzen können, es gibt ja einen wunderschönen Begriff, der Vermutungswirkung vor Gericht nahe zu kommen, dass sie sicher und gesetzesgerecht gehandelt haben, das obliegt dann den Unternehmen dann. Wie sie das umsetzen. Deswegen gibt es halt auch keine wirklichen, keine komischen Paragraphen, weil die im Endeffekt alle schon Hand und Fuß haben, weil sie auf ein Schutzziel hinwirken sollen. Und das an sich passiert schon. Aber dadurch, dass eben nicht alles so klar geregelt, nicht so klar mit Maßnahmen direkt geregelt ist, gibt es halt viel Interpretationsspielraum einiger Kollegen und Kolleginnen im Bereich des Arbeitsschutzes, was man denn dort hineininterpretieren könnte oder hineininterpretieren sollte oder halt die dann in ihrer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen treffen, mit denen ich manchmal dann nicht komplett d'accord bin. Ja, und das nimmt manchmal tatsächlich skurrile Ausmaße an. Also ich erinnere mich an eine Produktion, das war eine Produktion draußen, wo halt ganz klar seitens des Betreibers der Veranstaltungsstätte, beziehungsweise das war ja noch nicht mal eine Veranstaltungsstätte, das war irgendwo draußen auf dem platten Land, gesagt wurde, okay, es dürfen nur zuckerfreie Getränke konsumiert werden im Sommer, weil wenn Zucker in Getränken drin wäre, Getränke verschüttet werden würden, dann würde Zucker auf der Erdoberfläche liegen, würde Wespen anlocken und dementsprechend hättest du eine deutlich erhöhte Gefahr oder Gefährdung der Mitarbeitenden durch Wespenstiche. Ja, das ist prinzipiell die Kausalkette, ist klar. Der Kollege hatte damit völlig recht. Ich würde das jetzt sicherheitstechnisch wahrscheinlich ein bisschen anders bewerten mit Schadensschwere und Eintrittswahrscheinlichkeit.
Ja, vor allem frage ich mich dann auch, bezieht sich das dann auch aufs Essen? Weil wenn ich einen Schokoriegel esse und dann fällt ein Stück Schokolade auf den Boden, also...
Das ist dann die gute Frage, ne? Das kann sinnvoll sein als Maßnahme, wenn ich jetzt eine Veranstaltung mache für Bienenstichallergiker oder für Wespenstichallergiker. Aber im Normalfall das generell jetzt über alle zu schütten, halte ich für nicht so sinnvoll.
Also da wird dann auch gerne mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, im Namen der Sicherheit, sagen wir es mal so.
Naja, am meisten ist es dann einfach reden. Also klar, natürlich Papier schwarz machen und Gefährdungsbeurteilung oder sowas aufschreiben ist absolut wichtig, notwendig und auch rechtlich gefordert, aber das meiste ist tatsächlich reden. Sich gegenseitig hinweisen auf Gefährdungen, ist auch unsere Pflicht seitens des Arbeitsschutzgesetzes. Ne? Wenn mehrere Arbeitnehmer von verschiedenen Unternehmen gleichzeitig an einem Ort tätig werden, müssen sie gesundheitstechnisch und arbeitsschutztechnisch koordiniert werden. Ne? Das heißt, man muss sich gegenseitig über Gefährdungen informieren, hinweisen und über die Maßnahmen.
damit halt einfach da niemand zu Schaden kommt. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Einfach vor Ort mit den Menschen reden, gerne auch auf Probleme hinweisen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, mit du müsstest aber, sondern lieber reden, Verständnis dafür erwecken. Und dann machen die Leute meistens auch mit, weil ganz oft kriege ich gespiegelt halt, ja stimmt, hast du völlig recht, habe ich nur einfach nicht dran gedacht.
Ja. Ja, und ich glaube auch, es ist nochmal wichtig zu sagen, auch wenn wir jetzt gerade eben von vielleicht skurrilen oder ein bisschen übers Ziel hinaus Dingen gesprochen haben, das hat trotzdem alles irgendwie seine Berechtigung und es ist wichtig. Und lieber, sage ich mal, einmal übers Ziel hinausgeschossen, als einmal zu wenig und dann ist der Unfall provoziert so. Ne? Also ich glaube, das müssen wir nochmal dazu sagen, auch wenn ich jetzt gerade mich absolut ein bisschen gelacht habe darüber, sind es einfach ernstzunehmende Dinge. Und genau, wie gesagt, lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
Ich weiß, mein Ausbilder damals sagte zu mir immer, als er mir die Unfallversicherungsvorschriften gezeigt hat oder auf den Schrank gezeigt hat, sagte, alle diese Vorschriften und Regeln sind mit Blut geschrieben. Und im Endeffekt hat er recht damit. Diese ganzen Vorschriften sind eigentlich alles Dinge, die daraus resultieren, weil ein Unfall in dem Bereich passiert ist. Und für jeden Satz hat irgendjemand mal irgendwo gelitten, der da drin steht. Und deswegen, so lustig, wie wir gerade im Endeffekt darüber gesprochen haben, dass so ernst ist das Thema. Ja? Weil im Endeffekt reden wir hier tatsächlich über schwere Verletzungen, über bleibende Gesundheitsgefährdungen und im Zweifelsfall sogar auch über, naja, den Tod. Ja? Und das ist alles Dinge, mit denen möchten wir nicht von der Arbeit nach Hause kommen oder auch nicht. Ja? Dementsprechend, Arbeitsschutz ist total wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, neben der rechtlichen Komponente, gerade in der heutigen Zeit, die ganze Welt schreit nach Nachhaltigkeit, nach Compliance. Und wenn wir mal reinschauen, ne, in diese drei Säulen der Nachhaltigkeit, dann sehen wir auch, dass es einmal Ökonomie, Ökologie und das dritte ist Soziales. Und Arbeitsschutz ist auch Soziales. Ja. Dementsprechend haben wir auch als Unternehmen wirklich unabhängig von der gesetzlichen Verantwortung die moralische Verantwortung für unsere Mitarbeitenden, dass sie nach Hause kommen zu ihren Familien.
Ja, mega wichtig. Und ich habe halt auch den Eindruck, also ich finde, Veranstaltungstechnik ist schon auch nicht ohne. Ne? Da werden schwere Lasten irgendwie getragen. Da werden auch die Scheinwerfer, die Boxen oder die Lautsprecher. Das ist jetzt alles nichts, was total wenig wiegt, sondern das sind schon auch schwere Lasten, die da transportiert werden. Zum Teil eben auf Baustellen, ob das jetzt Indoor ist oder Outdoor. Es sind einfach eine Art Baustellen meines Erachtens. Und dass da eben der Arbeitsschutz ganz groß geschrieben wird, das ist selbstverständlich und wichtig. Ja.
Auf jeden Fall, es ist total wichtig. Wir könnten jetzt darüber hinaus darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Ist es denn überhaupt eine Baustelle oder ist es keine? Weil wenn es eine Baustelle wäre, dann würde für uns die Baustellenverordnung gelten. Das hieße nochmal etwas andere Vorschriftenlage. Das tut sie in manchen Teilen von unseren Veranstaltungen, tut sie das, in manchen nicht. Also zum Beispiel bei vielen Outdoor-Produktionen kann es sein, dass die Baustellenverordnung greift, je nachdem, wie groß sie ist und unter welchen Gesichtspunkten sie stattfindet. Indoor ist das eher selten. Eigentlich ist es Indoor gar nicht, dass wir eine Baustelle nach Baustellenverordnung haben.
Ja, weil ich von Baustelle geredet habe. Ich meinte natürlich, ich habe natürlich wieder in meinem Laienwissen nicht nach der rechtlichen Definition einer Baustelle geredet, sondern eher, ja, so dass, also ich fahre ja auch immer mal auf Produktionen mit und ich finde es dann halt schon auch immer krass, was da so los ist einfach, ne? Was da für Fahrzeuge dann auch mal durch die Halle schießen oder so, ne? Und so viele Menschen an einem Ort, so viel Technik, so viel Gewicht, so viel Gefahren einfach, die auch bestehen an einem Ort. Und bisher, immer wo ich auf Produktion war, ist nichts Schlimmes passiert und das finde ich immer wieder gut und schön und das kommt ja auch davon, dass eben das über die letzten Jahre einfach so ein bisschen perfektioniert wurde und da einfach immer mehr drauf geachtet wird. So, ne?
Absolut. Man muss aber auch dazu gestehen, beim Ambion, wir haben wirklich da oben feine Menschen in der Geschäftsführung und in der Geschäftsleitung sitzen, die für alle Aspekte des Arbeitsschutzes auch wirklich zugänglich sind und wo man auch merkt, das ist auch ihre Herzensangelegenheit. Und das ist tatsächlich schon etwas Besonderes, was ich aus anderen Unternehmen so nicht kenne. Bei Ambion hat da schon der Arbeitsschutz einen sehr hohen Stellenwert und er hat vor allen Dingen eine sehr große Akzeptanz im Bereich der Geschäftsführung und Geschäftsleitung. Und das ist was Schönes, was man auch durchaus mal lobend nach oben erwähnen darf.
Cool. Ja, Jan, also ich habe noch eine Abschlussfrage dann. Aber ich würde sagen, wir sind eigentlich jetzt ganz gut durch das Thema durchgekommen. Wir haben, glaube ich, ganz viele interessante Themenbereiche angeschnitten. Ich denke, man könnte wahrscheinlich noch 2 Stunden weiter darüber sprechen, weil es auch einfach so vielfältig ist. Aber wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, würde ich den Themenbereich Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz für heute einmal schließen.
Von meiner Seite aus herzlich gerne. Ich mache ihn zwar später nach unserem Gespräch wieder auf am Rechner, aber das ist okay.
Sehr schön, ja. Ich hätte jetzt noch eine Abschlussfrage, die soll jetzt auch immer wieder kommen. Unser Podcast heißt ja Bordfunk. Das kommt ja auch daher, dass wir einfach ja auf Produktionen größtenteils mit Funkgeräten kommunizieren, eben wenn eine Person in Halle X ist, die andere in Halle Y oder am anderen Ende der Halle X. Und da kommen ja manchmal auch nicht nur Arbeitsanweisungen oder wo bist du Nachrichten, sondern manchmal kommen da auch skurrile Funksprüche rein. Ja, was war denn so der skurrilste oder lustigste Funkspruch, den du bisher gehört oder selber gesprochen hast?
Naja, einen hatte ich mal bei einer Produktion, wo es war eine englische Produktion und der Showcaller ging halt vor dem Beginn der Show seine ganze Position durch, Licht, Ton, Video. Unter anderem hatten sie da auch eine eigene Position für Nebel dabei. Und er fragte halt hier, Fog, are you there? Und der Kollege, der da Nebel gemacht hatte, antwortete mit, well, 500 pounds of dry ice are loaded and I can give you zero visibility if you want. Also im Endeffekt wartete er nur auf das Go seines Showcallers, um wirklich diese Bühne einmal komplett mit Trockeneisnebel voll zu nebeln. Auch für den Arbeitsschutz.
Der hatte Bock.
Ja, der hatte richtig Bock.
Ja, eine sehr schöne Formulierung für ich hab Bock.
Ja.
Ja, cool.
Ansonsten, was hört man sonst noch? Über brennende Aggregate am Funk? Ja, alles Mögliche.
Ja, ich hatte auf der letzten Produktion auch zum ersten Mal ein Funkgerät am Start. Ich muss das mit dem Handling von der Funke noch mal ein bisschen üben, aber ich fand es auch schon einfach lustig, weil da hören ja alle mit irgendwie, ne? Und da kommen dann manchmal schon lustige Sachen irgendwie durch, wo man einfach mal schmunzeln muss und das macht die Arbeit ja irgendwie dann auch irgendwie nett, ne? Also, ja.
Auf jeden Fall, wir sind alle Menschen. Und das,
ja, voll. Ja,
Kommunikation geht alle an.
Schön. Ja, Jan, bevor ich mich jetzt von dir verabschiede, möchte ich unsere Hörenden nochmal einladen. Wenn diese Folge neu rauskommt, haben wir in unseren Instagram-Stories auch ein kleines Quiz zum Thema Arbeitsschutz. Da könnt ihr mal beweisen oder zeigen, wie weit ihr eigentlich in dem Thema seid. Ich zeige Jan dann mal die Ergebnisse.
Ich bin sehr gespannt.
Also strengt euch schön an. Und ja, Jan, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für doch die gute, ja, fast 3/4 Stunde, die wir jetzt hier gequatscht haben. Vielen Dank für all deine Infos, für deinen Input. Es hat mir sehr gut gefallen.
Sehr gerne. Also hat mir auch sehr gut gefallen und ich hoffe, ich habe keinen Mist erzählt, aber ich glaube nicht.
Wir hören gleich nochmal rein. Supi. Tschüss.
Tschüss.